Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast Charismatik. Ich bin Madeleine und in diesem Podcast erwarten euch spannende Stories von inspirierenden Menschen zum Thema Charisma. Alles rund um Ausstrahlung, Mimik, Gestik, Körper, Stimme und ganz, ganz viele andere Lebensbereiche. Lehnt euch entspannt zurück und genießt die kommende Folge. Hallo zusammen, ich habe heute den lieben Jürgen Eiserer bei mir im Podcast. Er ist Medien- und Rhetorik-Coach, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, und führe das doch sehr gerne mal aus. Wir haben uns nämlich heute zu einem bestimmten Thema hier getroffen. Zum einen wirst du dein neues Buch veröffentlichen und wir haben uns das Thema überlegt, über die Kraft wirkungsvoller Sprache zu sprechen, wie sie unsere Entscheidungen beeinflussen.
Richtig, ja. Schön, Madeleine. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, da mit dabei zu sein. Die Kraft der Sprache auf der einen Seite, die Kraft der Rhetorik auf der anderen Seite sind unterschiedliche Disziplinen. Über all die darf ich mit Menschen zusammenarbeiten, sie auf die Bühne begleiten, wenn sie eben selbst Vorträge halten oder in den Medien auftreten, und halte natürlich auch selbst einige Vorträge zum Thema authentische Rhetorik, gerade in diesem Fake-Zeitalter. Wie kann ich denn authentisch kommunizieren, führen, reden grundsätzlich oder auch authentisch verkaufen? Das sind solche Herzensthemen, die mir wirklich wichtig sind, und aus dem heraus ist auch das Buch entstanden.
Das finde ich sehr, sehr spannend, denn ich weiß nicht, ob du das weißt, Jürgen, aber ich studiere ja im Master auch Rhetorik. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass du in einer Redaktion arbeitest und auch einen journalistischen Hintergrund hast. Das ist etwas, was uns beide verbindet, ja, und auch ganz wichtig ist. Weil Journalismus ist ja ganz ein wesentlicher Baustein in authentischer Rhetorik, wenn man so sagt. Aber das wusste ich nicht, ne?
Ja, und deswegen finde ich es gerade auch so spannend. Wie bist du denn grundsätzlich, also wir fangen mal bei der Pike an, sage ich mal, und kommen dann gleich auch nochmal auf dein Buch zu sprechen. Wie bist du denn grundsätzlich erstmal überhaupt Medien- und Rhetorik-Coach geworden?
Wie so vieles durch Zufall, wobei der Zufall eher nicht einordnenbar war für mich. Also ich habe früher mit meinen Freunden schon Filme gedreht und da war ich der Nachrichtensprecher. In der ersten Zeit meiner Ausbildung, ich habe eine normale Lehre gemacht, also war Azubi, ganz normal, habe in einem Lager kommissioniert und habe da drinnen gearbeitet, habe aber dort schon Marketingaufgaben machen dürfen, und so bin ich als erstes ins Marketing gekommen, dann in den Journalismus und dann mit 20 Jobs in 25 Jahren doch eine ziemlich turbulente Reise, aber eben viel im Journalismus, im TV-Medienbereich moderiert, auch auf großen Bühnen, auf Veranstaltungen moderiert, wie Ski-Weltmeisterschaften.
Auch im TV?
Ja, genau, auch im landesweiten TV und im Radio.
Und mich würde interessieren, weil du ja eben schon gesagt hast, gerade im Medienbereich ist authentische Sprache wichtig. Hm. Was meinst du damit genau? Weil ich meine, es kursieren ja immer wieder die Gerüchte um Fake News etc. Woran erkennt der Zuschauer, dass Fernsehen authentisch ist?
Also um diese Frage zu beantworten, kann ich gleich mal sagen, Fernsehen ist niemals authentisch. Weil Fernsehen immer Unterhaltung ist, immer ein Aspekt dabei ist, dass die Menschen gut unterhalten sind in der Phase, in der sie hier fernsehen, dass sie abgelenkt sind. Ja, das ist nichts Verwerfliches, deshalb ist Fernsehen entstanden und deshalb ist es auch gut so. Aber ich muss mir bewusst sein, dass das alles nicht echt ist. Ja, auch Nachrichten sind nicht da, um uns zu informieren, sondern um uns zu unterhalten im weitesten Sinn. Aber das wird wahrscheinlich auf einem anderen Blatt stehen, das schauen wir uns gerne später noch an, wenn Zeit bleibt. Aber authentische Rhetorik ist für mich, wenn wir beide uns unterhalten, da kennt man sofort, dass ich Österreicher bin. Das kommt natürlich durch. Und ich kann natürlich noch immer hören, wo du herkommst. Ich muss nur merken, dass du dort nicht stehen geblieben bist. Und wenn ich das merke, dann weiß ich, dass hier jemand wirklich an sich arbeitet und dass er versucht, eben sich nicht künstlich zu verstellen. Und wenn ich das merke in einem Gespräch, dann ist für mich sehr, sehr viel, nach deinem Podcast-Namen eben auch zu gehen, sehr viel Charisma vorhanden. Charisma ist ja etwas, was, ne, brauche ich dir nicht sagen, was viel entwickelt werden muss. Und wir sind so verstaubt von Einflüssen von außen, dass wir oft glauben, dass wir uns irgendwie präsentieren müssen. Super lässig, cool, smoothie. Aber in dem Moment, wo du wirken möchtest, wirkst du nicht mehr. Und dann bist du auch nicht mehr wirklich authentisch in deiner Aussprache und schon gar nicht in deiner Wirkung.
In dem Moment, wo du wirken möchtest, wirkst du nicht mehr. Das ist echt ein cooler Spruch, weil das ist genauso dieses, das habe ich letztens oder sogar noch diese Woche mit einer Freundin drüber gesprochen. Man macht sich fertig für was und geht halt irgendwo hin und hat so die riesigen Erwartungen und dann passiert gar nicht viel. Und dann gibt's wiederum einen Abend, wo man, sag ich mal, total laissez-faire rausgeht, gar keine Erwartung hat und total viel passiert, weil man, glaube ich, eine viel authentischere Wirkung hat, weil man eben nicht wirken will, weil man so einfach ist, wie man ist, ne?
Richtig, ja. Das ist eben genau dieses Ungezwungene, das Absichtslose, wenn wir mit Freunden im privaten Bereich unterwegs sind und wenn wir diese Muster erkennen für uns mal. Und diese Muster dann in den Beruf übertragen können, dann fangen wir plötzlich an, im Job auch anders zu wirken. Dann werden die merken plötzlich auf uns aufmerksam und sagen, du hast dich verändert. Aber wir haben uns nicht verändert, sondern wir haben uns nur entwickelt. Mhm. Wir haben diesen Staub abgeworfen und gesagt, okay, ich kann auch in meinem Beruf weitestgehend so sein, wie ich auch im privaten Bereich bin. Natürlich kommunizieren wir im Job ein bisschen anders, ein bisschen mehr strategisch. Ja, mit mehr Absicht natürlich. Das ist aber klar, im privaten Bereich kann ich ein bisschen direkter sein. Aber wenn wir es schaffen, dass wir diese Muster gegenseitig verwenden oder untereinander austauschen, dann kann sehr, sehr viel Magie entstehen, auch im Job sowie im privaten Bereich.
Aber das hätte ich dich tatsächlich jetzt gefragt. Würdest du es empfehlen, im Jobbereich möglichst authentisch zu sprechen und nicht strategisch?
Es ist eine sehr starke Kontextfrage. Denn selbstverständlich, wenn ich meinen Kunden, mein Gegenüber von etwas überzeugen möchte, von dem ich auch selbst wirklich hundertprozentig überzeugt bin, dann kann ich durchaus mein Herz sprechen lassen und mal auch ganz frei salopp sprechen, so wie ich jetzt gerade bin. Weil ich wirklich von einer Haltung überzeugt bin, von der ich auch mein Gegenüber mitreißen kann und möchte. Wenn ich aber in Kritikgesprächen bin, wenn es vielleicht sensiblere, diplomatischere Themen sind, die ich ansprechen möchte, dann bin ich eher vorsichtig, dann rate ich eher zu Sensibilität und ein bisschen mehr Zurückhaltung. Weil authentisch zu sein heißt ja nicht, dass wir unser Herz auf der Zunge tragen müssen, sondern authentisch zu sein und die für mich authentischsten und charismatischsten Persönlichkeiten sind die, die auch mal gerne die Schnauze halten können, sich also zurücknehmen und wirklich mal zuhören können. Das sind die für mich am stärksten wirkenden Persönlichkeiten, egal ob das im beruflichen oder im privaten Bereich ist.
Ja, weil das Ding ist, es ist ja wahnsinnig schwer, wenn wir so über Authentizität sprechen, dann könnte der ein oder andere ja meinen, ja gut, es ist authentisch, wenn ich schreie oder es ist authentisch, ne, wenn ich einfach energisch rede. Aber was ist da genau die Grenze? Wann ist man da noch authentisch oder nicht authentisch?
Wenn du deine Emotionen wirklich für dich arbeiten lässt, dann wirst du richtig geleitet. Heißt aber nicht, dass wenn wir laut sind, dass wir deswegen authentisch sind. Heißt aber auch nicht, dass wir, wenn wir leise sind, authentisch sein müssen in diesem Fall. Aber wir können, wenn wir ruhiger, besonnener, überlegter und gelassener reagieren, eher auf das zurückgreifen, was uns auszeichnet. Wir greifen dann eher auf unseren gesamten Wortschatz zu. Und der Mensch hat einen großen Wortschatz, egal wie belesen wir sind. Ja. Aber wenn wir in Stresssituationen sind, dann werden wir meistens sehr schnell laut oder ziehen uns sehr stark zurück und wir können nicht authentisch reagieren. Authentisch ist also nichts anderes als die Reaktion, die zu dir als Persönlichkeitstyp passt. Das muss jeder für sich kennen. Manche sind ein bisschen impulsiver, auch ich bin das gerne mal. Manche sind halt sehr, sehr zurückhaltend in ihren Emotionen und in der Aussprache, können aber trotzdem unglaublich charismatisch sein. Wahnsinn, was da oft abgeht. Aber eins ist definitiv sicher und deshalb ich selbst erfahren mit vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, dass eine klare Kommunikation niemals laut ist und eine laute Kommunikation auch niemals klar ist. Und wenn wir die Absicht haben, klar zu kommunizieren, damit wir authentisch sind, damit wir verstanden werden, dann wissen wir, dass wir Tempo rausnehmen und auch Lautstärke rausnehmen. Und das schafft eine gute Verbindung, finde ich.
Also kann man im Grunde sagen, dass authentische Kommunikation mehr auch auf der Wortwahl vielleicht beruht und was man wirklich denkt, anstatt jetzt auf laut oder leise.
Absolut richtig, ja. Absolut richtig. Ich habe vor kurzem erste Gespräche mal geführt mit Klienten von mir und er hat mich gefragt, Jürgen, wie gehe ich denn jetzt um? Er hat ein paar Leute kündigen müssen, Führungskraft in einem größeren Unternehmen. Und hat eben gemeint, wie gehe ich jetzt denn mit dieser Phase um? Was sage ich denn jetzt in diesem Fall? Und ich habe gesagt, okay, was würdest du denn deinen Mitarbeitern sagen? Er hat gesagt, also bitte verzeih mir, wenn da jetzt Vulgärworte fallen, aber genau so, Zitat, hat er es gemeint, das ist ein Riesenscheiß, was hier passiert, es tut ihm von Herzen leid, er könnte in Tränen ausbrechen und zu Hause ist er auch in Tränen ausgebrochen. Mhm. Das würde ich meinen Kollegen sagen. Sage ich, dann tu es, sag genau das. Mhm. Und das ist genau das, wo ich sage, da kommt die Authentizität zu spüren. So schlimm diese Nachricht auch war, so gut, unter Anführungszeichen, ist auch aufgenommen worden vom Mitarbeiterkreis, weil sie gewusst haben, ja, ihm ist das wirklich ein Herzensanliegen. Da war der Mensch greifbar. Und diese Art von Verletzlichkeit, diese, ich nenne es gerne Nacktheit, sich, die Bereitschaft, sich nackt zu machen. Mhm. Weil wenn wir nackt sind, sind wir verletzlich und wenn wir verletzlich sind, sind wir angreifbar. Aber genau diese Angreifbarkeit ist kein richtiges Wort, suchen wir heute. Damit wir mit einem Menschen wirklich auf du und du reden können, damit hier nicht irgendeine Scheinwelt oder eine Fassade gebaut ist, die sich künstlich, die jemanden künstlich schützt, sondern wo ich echt da bin und merke, okay, die ist das jetzt gerade wirklich ein Herzensanliegen. Und wenn das durchkommt, dann ist viel an Vertrauensvorarbeit schon geleistet worden und dann weiß ich, dass ich hier wirklich ein authentisches Miteinander konstruieren kann.
Aber meinst du, dass die Menschen dazu heute noch bereit sind, sich verletzlich zu zeigen? Weil ich sag mal so, er hat ja auch einen Coach oder deinen Rat in Anspruch genommen, ne? Sag ich mal, er hätte es vielleicht nicht gemacht, hätte er dich nicht gefragt. Und da frage ich mich, inwieweit ist man heute noch bereit dazu? Weißt du, was ich meine? Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Was bekommst du so mit?
Also ich habe ja auch Wirtschaftspsychologie studiert und kenne natürlich einige Zahlen, Daten, Fakten, die uns beide hier jetzt nicht interessieren brauchen. Aber natürlich sagen auch viele Untersuchungen, dass dieser Trend hin zur Selbstdarstellung sehr stark gerade gelebt wird. Mhm. Aufgrund von Social Media in erster Linie. Mhm. Uns eben Welten vorgespielt werden, die nicht echt sind. Aber wo wir natürlich immer angeleitet oder verleitet sind, dass wir in den Vergleich gehen. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, dieses Thema kennt man mittlerweile schon zu gut, wenn wir uns vergleichen mit anderen, versuchen wir diesen Status natürlich auch zu erhöhen oder zumindest zu erreichen oder dorthin zu arbeiten. Was einhergeht mit einer künstlichen Selbstdarstellung oder einer künstlichen Inszenierung. Wir bauen uns also damit Fassaden auf, die nicht wirklich unsere sind, um Ideale zu verfolgen, die wiederum auch nicht unsere sind, damit wir Menschen imponieren, die uns eigentlich scheißegal sind. Und das ist die Katastrophe, die dazu führt, dass Menschen sich selbst nicht mehr treu sind, ihre Seele verkaufen für irgendeinen Verkaufsabschluss, ihre Seele verkaufen dafür, dass sie irgendwie cool ausschauen. Wobei das jetzt ein ziemlicher Generalangriff an die Menschheit ist, so ist es natürlich nicht. Aber eine kleine Menge an Idealen, die vorangeht, führt dazu, dass sehr, sehr viele diesem Trend gerade folgen möchten. Und das führt wiederum dazu, dass wir uns selbst nicht mehr wirklich treu sind, dass wir uns selbst verkaufen und weit weg von einer gelebten Authentizität ist. Und darum ist es heute so schwierig, dass du diese Maske, diese Fassade fallen lässt. Wenn wir diese Ideale gerne mit erreichen wollen.
Ja, also ich glaube, das ist schon eine gewisse Hürde heutzutage, für wenn man sich nicht damit so selbst reflektiert und selber auseinandersetzt. Ich meine, jetzt hast du das studiert, ich ja auch in dem Sinne, ich bin auch ein sehr gesprächiger Typ, aber ich glaube, so Menschen, die das eben nicht sind, denen kann das halt wahnsinnig schwer fallen, ne?
Also, Entschuldige, deine Frage noch?
Nee, ich wollte nur fragen, weil ich das so interessant fand, weil du auch Rhetorik studiert hast. Ich habe mich gefragt, ob du das ganze Wissen, was du jetzt, sag ich mal, hier gerade gesagt hast, ob das eher so aus dem Studium kommt oder ob du dir das selbst in den darauffolgenden Jahren erarbeitet hast.
Mhm. Vielleicht ist das auch eine schöne Antwort, was Authentizität auch bedeuten kann. Für mich bedeutet es, über die Themen zu sprechen, die du selbst erlebt hast. Und natürlich bin ich oft mal auch auf die Nase gefallen mit Sachen, die ich gesagt habe, die vielleicht nicht so glücklich waren. Und das ist aber etwas, was, wenn wir das zulassen, dass wir über das offen sprechen, dann hilft das, dass wir dieses Charisma entfalten. Ja? Und ich bin oftmals auf die Nase gefallen mit Sachen, die ich auf der Bühne gesagt habe, mit Sachen, die ich grundsätzlich kommuniziert habe, wie ich mich auf der Bühne präsentiert habe. Und über all die Jahre aus Marketing- und Vertriebserfahrungen in den 20 Jobs inklusive Bühnenarbeit, TV, Kameraarbeit, Radio, Stimm-, Kameratraining, alles, was da dazugehört, sind das alles Erfahrungen, die ich selbst machen habe dürfen mit der Rhetorik. Was wirklich wirkt, was authentisch wirkt und was Menschen heute brauchen, damit sie auch in ihre eigene Authentizität reinkommen. Und drum bin ich so erpicht darauf, soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber wenn Menschen dann mit mir zusammenarbeiten, ihnen nicht irgendeine Methode aufs Auge zu drücken, weil dann sind sie ja erst wieder nicht authentisch. Eine Technik, eine Rhetoriktechnik, im schlimmsten Fall Rhetoriktricks, können wir separat noch drüber sprechen, aber die nicht wirklich ihre eigene Persönlichkeit widerspiegeln. Darum ist diese Persönlichkeitsarbeit, bevor ich einen Menschen auf die Bühne begleite, so unglaublich wichtig. Weil es nicht wichtig ist, wie jemand steht, sondern wofür jemand steht. Und wenn das jemand für sich herausgearbeitet hat, dann wird die Bühnenarbeit oder dieses Auftreten im Fernsehen oder vor anderen Menschen zu sprechen, plötzlich eine ganz andere Tiefe und eine Qualität erhalten. Weil da jemand steht, der weiß, wofür er steht, welche Botschaften er transportiert, ganz grundsätzlich. Und da ist es mir völlig wurscht, entschuldige, österreichisch für, völlig egal.
Ja.
Was derjenige, also nicht, was der sagt, ja, das ist mir nicht ganz egal. Aber wie der dort steht, ob der auf und ab läuft, wenn ich merke, diese Botschaften vertritt er oder sie mit ihrem wirklichen Herzblut.
Nee, da hast du gerade wirklich spannende Sachen gesagt. Das heißt, im Grunde hast du das, was du jetzt beruflich machst, dir über eigene Fehltritte, Learnings, Learning by Doing angeeignet, plus natürlich, dass du auch das Studium hattest, okay, ne? Und was würdest du sagen, nenn doch mal gerne ein Beispiel von so einem Fehltritt, weil ich hatte ja auch schon sehr viele Fehltritte. Und ich finde, daraus kann man ja immer nur lernen und daraus können ja auch unsere Zuhörer lernen. Was war das denn zum Beispiel für ein Fehltritt?
Ich kann mich nur erinnern, also, ich müsste jetzt lange überlegen, aber dieses eine Beispiel, das ist mir nach wie vor noch im Kopf. Einer meiner ersten Vorträge vor einer großen Wirtschaftsrunde. Es waren 20 Personen im Raum und ich war damals wirklich, 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 wirklich gut vorbereitet. Ich hatte damals schon sehr, sehr viel Bühnenerfahrung als Moderator.
Ja.
Moderator arbeitest du natürlich anders, weil moderieren heißt ja wirklich eine Gleichmäßigkeit in einem Event erzeugen, gleichmäßig die Personen herholen, du bist nicht der Star auf der Bühne.
Ja.
Star auf der Bühne, streich mal bitte aus dem Protokoll.
Ja. Ja, ja.
Weil als Keynote-Speaker bist du auch nicht Star auf der Bühne, aber du bist halt jemand.
Das ist anders, ja.
Das ist anders, ja, genau. Du versuchst halt einen Teil beizutragen, damit ein Mensch mit einem anderen neuen Wissen oder mit neuen Inputs rausgeht. Das habe ich auch damals bei dieser Wirtschaftsrunde versucht, war super vorbereitet, 20 Seiten Skript, wirklich so gut vorbereitet, dass ich mich mit dem ersten Moment, also sobald ich dieses Skript verlassen habe, sofort verloren habe. Schweißausbruch, unterbrechen, sagt, hey Freunde, ich muss ganz kurze Pause machen. Glücklicherweise waren da viele Leute drinnen, die ich etwas gekannt habe. Das heißt, sie haben mir das durchaus sofort verziehen. Habe dann gesagt, so Leute, wir fangen nochmal von vorne an. Skript weggeräumt, Präsentation ausgeschaltet und dann einfach nur frei über das Thema gesprochen, das mir gerade am Herzen gelegen ist. Der Vortrag war nicht mit einer Stunde, sondern mit einer Stunde 30, dann viel länger als gedacht. Und die Leute sind dann dabei gewesen. Die ersten 20 Minuten waren die Lebenskatastrophe meiner bisherigen Erfahrungen. Das heißt, die Perfektion, die ich damals an den Tag legen wollte, etwas darstellen, wirken, professionell vorbereitet, hat alles dazu geführt, dass ich eben nicht mehr gewirkt habe, nicht mehr charismatisch war und schon gar nicht locker, lässig, gelassen war.
Total spannend. Also, weil das Ding ist, wie wäre es gewesen, Weil ich kenne das ja auch so aus dem Journalismus. Und da muss ich sagen, für so Drehs etc., man muss schon immer irgendwie vorbereitet sein. Glaubst du, es war ein Unterschied, weil du warst ja da als Keynote-Speaker, ne?
Genau.
Genau, war ein Unterschied, weil eben auch dieser Unterhaltungsaspekt und es eben nicht nur darum ging, irgendwelche Informationen neutral, sag ich mal, rüberzubringen, sondern weil es auch um Unterhaltung ging. Oder was würdest du sagen, war der große Unterschied, dass da die Vorbereitung eben nicht so gut funktioniert hat?
Weil ich zu gut vorbereitet war. Also um beim Thema Charisma, also bei deinem Podcast-Thema zu bleiben, beim Thema Charisma. Das Leben bereitet uns ja grundsätzlich auf alles vor.
Mhm.
Ja? Und natürlich, je besser wir vorbereitet sind, desto spontaner können wir reagieren. Weil Spontanität ist immer das Ergebnis von guter Vorbereitung.
Mhm.
Aber in dem Moment war ich so gut vorbereitet und habe mir diese Vorbereitung auch mitgenommen. So, jetzt kommt ein Spruch aus dem, ich weiß nicht mehr, vorhin, ich glaube, ihr habt den von einem Mentor erhalten oder von irgendwo aus einem Buch gelesen. Ich kann die Quelle nicht mehr angeben, verzeih mir bitte dafür. Aber ich weiß noch, dass mir aus dem Bergsteigerbereich, vielleicht war es der Reinhold Messner mal gesagt hat, wenn du einen Biwaksack mitnimmst, das ist so diese Notübernachtung am Berg, brauchst du ihn auch.
Das
heißt, wir sind schon angstkonditioniert. Und wenn ich auf die Bühne gehe, alles fix schön vorbereitet habe, oder in ein Gespräch gehe, alles durchstrukturiert, durchnummeriert und pipapo, alles so fein vorbereitet habe, dann konditioniere ich mein Gehirn auf Angst. Mhm. Auf Angst, dass möglicherweise ein Fehler passieren kann. Und sobald hier eine kleine Unsicherheit auftaucht, verfalle ich sofort in diese Angst, weil die Angstmotivation wesentlich stärker ist. Das heißt, mir hat in diesem Moment, damals bei diesem Vortrag, dieses Urvertrauen in meine Fähigkeit gefehlt, dass ich ja reden kann. Ich habe einen Mund. Ich habe schon 10 Jahre Bühnenarbeit hinter mir damals gehabt, habe aber das Vertrauen nicht in mich gehabt und auch nicht in das Thema gehabt. Das heißt, es war das Ergebnis von Unsicherheit, von zu starkem Perfektionismus und von einer Angstkonditionierung, weil ich mich anscheinend mit dem Thema noch immer nicht sicher gefühlt habe. Und jetzt habe ich schon lang gesprochen, aber das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Damals habe ich über ein Thema gesprochen. Natürlich habe ich das gemacht, Verkauf praktisch im weitesten Sinn. Aber ich war nicht wirklich 100% mit Herzblut in diesem Thema drinnen.
Mhm.
Und darum war ich auch angstmotiviert.
Mhm.
Weil so wie es jetzt ist, brauche ich kein Skript. Weil da kannst du mich fragen, was du willst, wenn wir über Rhetorik, Charisma, Wirkung im weitesten Sinn über diese Medien- und Rhetorikthemen sprechen. Kann ich aus der Erfahrung heraus alles sagen, was ich an Erfahrung gemacht habe und damit vielleicht jemandem weiterhelfen. Aber dieses Urvertrauen hatte ich damals noch nicht.
Ich verstehe total, was du meinst. Man muss sich einfach mit den Themen letztendlich so identifizieren können oder es muss einem so, wie du sagst, ein Herzensprojekt sein, dass man da auch einfach automatisch irgendwie der Experte drin ist, weil es einen jeden Tag einfach interessiert. Das ist ja wie bei einer Klausur, wenn ich einen Spickhard dabei habe oder so, gucke ich ja auch drauf, ne, und denke nicht mehr selber drüber nach.
Mhm.
Ja. Und wie ist es denn damals gekommen? Weil TV-Moderation und so finde ich ja auch immer sehr interessant und war auch immer ein großes Thema, als ich bei RTL gearbeitet habe. War das denn in Österreich das leicht zu erreichen oder war das schwierig? Und dann würde mich natürlich auch interessieren, warum bist du davon dann so abgekommen? Also wie kam dann dieser Schwenk zum Keynote-Speaker?
Mhm.
Auch wenn Moderator und Keynote-Speaker ja ein Ticken was Ähnliches haben.
Mhm. Also hingezogen hat mich sicher die Eitelkeit.
Ja.
Einfach war es überhaupt nicht.
Was meinst du mit Eitelkeit? So dieses, ich will ins TV?
Ja, genau. Ich will ins Fernsehen, weil was anderes ist mir nicht eingefallen.
Ja, ja.
Ungefähr war die Motivation. Also eine Naivität, aber irgendwie hat es mich dorthin gezogen. Warum, kann ich bis heute nicht sagen.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Mir gefällt es. Ich arbeite gern mit und für das Fernsehen. Ich bin auch jetzt regelmäßig noch Gast im Fernsehen für Rhetorikanalysen. Und es macht mir ungeheuren Spaß.
Mhm.
Wenn mich jemand fragen würde, hey Jürgen, hey, mach mal Sendung rund um Rhetoriktricks oder dass die Leute ein bisschen klarer sind mit Rhetorikfallen, bin der Erste, der Ja sagt. Also, falls jemand zuhört, gell?
Ja. Dann haben wir es auf Ton.
Und jetzt auf Ton, genau. Aber was ich meine ist, es war natürlich nicht einfach, weil die Konkurrenz ist groß. Sehr groß sogar. Und du musst die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Phase erreichen. Das ist die Definition von Glück. Und die richtige Intention, die richtige Energie hineinsetzen. Dann kommt es, wie es kommt. Bei mir glücklicherweise ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gemerkt habe, war das wirklich alles? Und das ist auch so ein Punkt, den ich mir selbst eingestanden habe oder einstehen musste, dass ich oftmals die Motivation oder diesen Drang, etwas fertig zu machen, viel zu rasch verloren habe. Das ist eine meiner größten Schwächen, weil ich Dinge gerne mal dann ad acta lege, wenn sie zu schwierig werden. Daran arbeite ich nach wie vor, das ist mir auch bewusst. Auch das war damals sicher eines der größten Probleme, diese jugendliche Naivität, die war da Mitte 20, Mitte, Ende 20, fünf, sechs Jahre gemacht. Dass ich möglicherweise aufgrund der Widerstände dort keine TV-Sendung, dort keine Moderation, die Moderationsauftritte dort eher schwierig, dass ich dann die Lust daran verloren habe, da weiter reinzugehen, obwohl es durchaus die Chancen gegeben hätte aufgrund eines sehr, sehr großen Netzwerks, das ich noch immer habe. In Österreich, ja, übersichtlich. In Deutschland ist die Medienlandschaft natürlich diverser, tiefer, größer, breiter. Aber da gäbe es sicher noch mehr Möglichkeiten, aber für einen Österreicher wahrscheinlich eher schwierig.
Ich verstehe. Und dann war das im Grunde so der Grund, wo du gesagt hast, jetzt entwickle ich mich weiter oder nochmal in eine andere Richtung?
Dazwischen waren noch einige andere Jobs, das muss ich auch dazu sagen. Also ich war nach wie vor noch Journalist, habe damals aber schon Rhetoriktrainings gemacht. Und da ist irgendwie so dieses Blut entstanden, Wissen weitergeben, ich kann doch immer vor Menschen stehen, kann mit ihnen sprechen, mit ihnen arbeiten. Das ist dann etwas versickert, waren noch ein paar Jobs im Marketing, Vertrieb, habe aber nie aufgehört, Trainings zu machen. Bis ich dann zu einem Punkt gekommen bin, wo sich bei mir endlich ein Schalter umgelegt hat und gesagt hat, Jürgen, entweder gescheit oder gar nicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Selbstständigkeit vor 7 Jahren, ist es 8 Jahren mittlerweile schon, entstanden zu sagen, okay, jetzt machst du deine Seminare professionell als Unternehmen, gründest dein Unternehmen und so haben sich dann daraus auch die Vorträge, die ersten Vorträge entwickelt.
Sehr spannend. Und auch ja die beiden Bücher, es sind 2, richtig. Und dein zweites kommt jetzt im Februar raus. Magst du mal darüber so 2, 3 Stichpunkte verlieren? Ich glaube, es geht um Rhetorikfallen, oder?
Ja, genau. Im weitesten Sinn kann man es so bezeichnen. Es hat einen sehr provokativen Titel, Die große Verarsche. Weil es eben um fiese Tricks von Politik, Werbung und Medien geht. Aber es ist höchst positiv geschrieben.
Und was wäre da zum Beispiel ein Trick? Und wie kommt es eigentlich, dass du da so offen drüber auch sprichst? Weil es ist ja so, irgendwie ist ja auch so ein offenes Geheimnis, weißt du, was ich meine? Dass die Medien so einen gewissen Jargon anwenden oder auch Politiker, jeder weiß, okay, das ist nicht immer, oder wir werden beeinflusst, aber keiner, finde ich, spricht immer so richtig darüber.
Das ist ja in den meisten Fällen genau das Problem. Machen wir es mal ganz einfach, aus der Politik, aus den Medien, wobei jetzt Medien sehr, sehr angriffig klingt, ich meine damit in erster Linie soziale Medien oder eben diese starke Vereinfachung. Das ist so eine Rhetorikfalle, in die wir alle immer wieder hineintappen. Es werden Botschaften nur auf Schlagzeilen vereinfacht, verdichtet. Die lese ich, vielleicht lese ich noch den Subtitel, also diese zweite Headline, die drunter steht, und dann glauben wir, dass wir informiert sind. Ist es aber nicht. Das ist also gar nicht so wirklich der Angriff gegen die Medien, sondern eher gegen unsere Medienkonsum, auf die Art und Weise, wie wir denn diese Botschaften verdauen. Aber trotzdem werden in Medien und Politik sehr oft Botschaften so stark vereinfacht, dass sie scheinbar alles darüber sagen, was aber niemals der Fall sein kann. Und diese Vereinfachung mal bewusst zu machen, hilft, dass wir ein bisschen bewusster mit Medien umgehen oder auch mit der Rhetorik umgehen.
Auch das. Aber es ist auch tricky, muss man sagen. Weil wenn ich jetzt Zeitung lese, lese ich auch ganz oft einfach die Headline und die ersten 3 Sätze, weil einem halt auch die Zeit irgendwie fehlt. Ne? Und dann sagt man, ja gut, dann weiß ich jetzt das Wichtigste.
genau bei dem soll dieses Buch unterstützen. Also nicht belehrend, sondern mit einfachen Geschichten, aber auch mit wissenschaftlich fundierten Anekdoten und Geschichten, aber recht vollkommen einfach zu lesen, weil ich halt aus Geschichten aus meiner Praxis erzähle.
Gibt es denn zum Beispiel auch so eine typische Rhetorikfalle von Politikern?
Dieses Vereinfachen ist eine davon, das starke Emotionalisieren ist eine andere. Emotionalisieren heißt wir gegen die, das Establishment gegen die Underdogs. Also ja. Emotionalisieren ist ein ganz starkes rhetorisches Mittel, mit dem die Politik arbeitet.
Stimmt.
Und dahinter schüren sich auch solche Themen wie die kollektive Feindbildung. Ja, wir versuchen irgendwo einen Feind zu kreieren und dann können wir gegen jemanden sein. Es gibt aber auch noch andere Rhetorikfallen, in die wir auch reintappen, weil wir Menschen verehren, die oftmals nicht so wirklich die besten Vorbilder sind.
Mm.
Also ich sage bewusst diese Rede-Coaching-Szene, obwohl ich hier kein eigenes Buch davon machen möchte, aber auch dem ist ein Kapitel gewidmet, warum wir manchen Menschen plötzlich trauen, nur weil sie laute, gute, starke emotionale Botschaften haben. Auch das ist so ein Thema, das da drinnen thematisiert wird, warum wir hier oftmals an großen Glauben hineinversetzen.
Oder genauso wie Bilder, ne? Mhm. Also ich glaube, dass die Coaches oder die Coaching-Szene ganz viel auch mit Bildern arbeitet, von wegen, wenn du das und das machst, dann kannst du dir das und das leisten, ne? Mhm. Oder sich irgendwelche Autos für einen Tag leihen oder keine Ahnung was und damit so ein falsches Bild vermitteln.
Mhm. Genau. Wir sind da bei Vereinfachungen, Wiederholungen, bei Scheinargumenten, bei rhetorischen Tricks mit unterschiedlichsten Stilmitteln, aber jetzt nicht nur die Coaching-Szene, die eben mit solchen Bildern arbeitet oder mit solchen Metaphern arbeitet, sondern wir lassen uns auch gerne von Fernsehen, von Radio so stark verblenden. Ich habe es bewusst provokant. Ja, ich provoziere gerne, aber immer konstruktiv. Ich habe es Idioten-TV genannt. Damit meine ich jetzt nicht gute Nachrichten und schon gar nicht gute Dokumentationen. Die dienen zwar auch der Unterhaltung, aber haben ein bisschen einen Wissenscharakter.
Mhm.
Aber wenn ich mir dann irgendwelche Bullshit-Serien geben muss oder wo sich Leute darüber unterhalten, wer welche Kakerlake geschluckt hat, dann kommt mir im wahrsten Sinn des Wortes die Galle hoch.
Mhm.
Weil das nämlich nicht dazu dient, dass wir authentisch miteinander kommunizieren und ehrlich einen Konnex miteinander schaffen in der Gesellschaft, sondern nur, dass diese Menschen sich unterhalten fühlen und sehen, hey, es gibt noch Menschen, denen geht's noch schlechter als mir. Schön, dann brauche ich mich nicht so schlecht fühlen.
Mhm.
Das heißt, mit diesem Idioten-TV lenken wir die Menschen von den eigenen Sorgen ab und nehmen ihnen also die Verantwortung, diese offenbare Eigenverantwortung, ihr eigenes Leben zu gestalten. Das klingt jetzt voll drastisch für eine Serie oder für irgendeine Unterhaltungs-TV-Show-Serie. Aber es ist ein sehr, sehr starker Faktor dabei, dass wir den Menschen damit die Eigenverantwortung nehmen. Und dieses Buch soll es ein bisschen bewusster machen, dass wir Menschen dabei unterstützen können, dass sie selbst das Heft in der Hand haben.
Findest du, das würde auch immer mehr, so dass die Menschen dahin getrieben werden, sage ich mal, weil die Shows immer einfacher und flacher werden? Oder siehst du eigentlich eine Tendenz dahingehend, weil ich hatte jetzt mal persönlich das Gefühl, es bessert sich ein bisschen, weil dann kam ja irgendwie auch eine Serie mit Immobilienmaklerinnen auf RTL Plus, dann The Real Housewives, also sowas, wo ich dachte, da ist wieder einfach Niveau drin, The Golden Bachelor. Oder war das jetzt nur so meine Meinung? Findest du auch, es geht grundlegend eher in dieses, es wird noch flacher, so vom Niveau?
Ja, wird's. Sorry.
Noch flacher.
Ja, sorry for that. Es wird's. Die Schere wird größer, die Menschen lechzen nach einfacher Unterhaltung, weil das Leben ja so komplex und so kompliziert wird, dass sie irgendwo eine Zuflucht suchen in eine Welt, die möglichst einfach verständlich ist. Und diese Welt kann natürlich das Fernsehen, die Medien ganz grundsätzlich, aber auch Social Media oder das Internet bieten. Und hier suchen sich die Menschen natürlich den einfachsten Weg, um ihren Problemen aus dem Alltag aus dem Weg zu gehen. Und ja, es gibt noch andere Methoden, dass wir den Menschen das eigenständige Denken nehmen, nicht nur in den Medien, TV oder im Internet, sondern auch mit Rhetorik-Tricks. Also nur zwei jetzt mal als Beispiel, wo mir wirklich, also da steht es mir da oben teilweise, mit so billigen Alternativfragen. In Verkaufsgesprächen beispielsweise.
Ja.
Ja, liebe Frau Kundin, wollen Sie eher links oder wollen Sie eher rechts auswählen? Nein, ich will gar nichts von den beiden. Ich möchte geradeaus gehen. Aber in dem Moment lassen wir den Menschen das eigenständige Denken nicht mal zu. Weil wir ihnen gar keine andere Wahl geben. Das heißt, als Person, die diese Tricks anwendet, trauen wir unserem Kunden nicht zu, eine eigenständig gute Entscheidung für sich zu finden. Das ist die Intention von Rhetoriktricks oder dieses billige Suggestivfragen. Ja, aber Sie sind schon auch der Überzeugung, dass dieses Produkt ein gutes für Sie ist. Und dann meinte ich dazu nicht.
Und dann so, ja.
Genau, dass die Spiegelneuronen bei dem Gegenüber noch aktiviert werden, du auch dazu freundlich dazu nickst und sagst, ja, Sie haben so wohl recht, ich vertraue Ihnen all mein Geld an.
Ja.
Das nimmt das eigenständige Denken und Rhetoriktricks sind niemals authentisch, sind niemals echt. Weil, wenn wir Rhetoriktricks anwenden, jetzt kommen wir zurück zu deinem Thema nämlich damit, wenn wir Rhetoriktricks anwenden, können wir niemals authentisch sein, weil wir nicht an uns selbst arbeiten, an unserer Wirkung, an unserem Charisma, an unserer rhetorischen Ausstrahlung, sondern wir schützen uns mit Tricks.
Was ich sehr spannend finde, was du gerade gesagt hast. Und was würdest du denn sagen, wie können dann besonders Verkäufer trotzdem noch charismatisch sein, ohne die Anwendung von Rhetoriktricks?
Sich einzugestehen, dass mein Gegenüber ein eigenständig denkendes Wesen ist. Aber nichtsdestotrotz, meine Herzensempfehlung nach gewissen Produkten beispielsweise zu geben. Immer bei der Alternativfrage, was ist, wird schon sehr, sehr konkret, aber liebe Kundin, wollen Sie links oder rechts? Das sind zwei Optionen, die ich für Sie vorbereitet habe. Sie sind aber immer noch in der Lage, dass Sie selbst entscheiden dürfen, auch wenn Sie Nein sagen. Passt voll. Das heißt, damit kann ich mir selbst eingestehen als Verkäufer, Verkäuferin, dass meine Kundin trotzdem ein Nein sagt, ich kann damit leben. Und es gibt einen schlauen Spruch, ich müsste die Quelle jetzt nochmal nachschauen, bitte verzeih mir, jetzt habe ich sie gerade nicht im Kopf.
Ach, alles gut.
Ein schwedischer Wissenschaftler, der ganz, ganz schön gesagt hat, wenn jemand möchte, dass du dich sofort für etwas entscheidest, dann zögere, denn es ist nur der Versuch, dich vom Denken abzulenken. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Regeln heute fürs Internet ganz grundsätzlich, weil da alles so schnell geht. Aber auch für Verkaufsgespräche. Und darum verabscheue ich, dass du zutiefst, wenn man mit billigen Rhetoriktricks Menschen vom eigenständigen Denken ablenken möchte.
Echt super, super spannend, was du gerade gesagt hast. Das heißt, würdest du das denn auch, ich muss gerade noch mal über diesen Satz nachdenken, kannst du den noch einmal wiederholen?
Wenn jemand möchte, dass du dich sofort für etwas entscheidest, dann zögere, weil es ist nur der Versuch, dich vom Denken abzulenken.
Ist es denn nur, würdest du sagen, im Business-Kontext oder würdest du das auch eher ins Private übertragen?
Sowohl als auch. Schau mal auf die Werbepsychologie, auf die Mechanismen im Online-Marketing beispielsweise. Wenn du auf, ganz egal auf welcher Online-Shopping-Plattform schaust, dann wirst du dort erkennen, Kunden kauften auch. Oder klick hier.
Ja, genau.
Entscheide dich sofort. Nur noch 12 Plätze übrig. Das sind die Alltagslügen. Ja, 12 Plätze übrig. Völliger Bullshit, ja. Du kannst dich ewig anmelden
für sich. Das sieht man ja immer, überall. Immer.
Oder nur noch eine Stunde gültig. So ein Schamott. Ja. Also das sind genau diese Mechanismen, die sowohl im privaten als auch im Business-Kontext immer auftauchen, weil wir Menschen eben diesen Zeitdruck geben wollen. Und Zeit ist einer der stärksten Mechanismen, um Menschen in eine Entscheidung zu bringen. Zeitdruck.
Absolut. Nee, da hast du total recht. Und hattest du denn mal eine Situation in den letzten Jahren, wo du es bereut hast, gerade hat sich mein Server hier kurz verabschiedet, wo du es bereut hast, wie du dich ausgedrückt hast oder artikuliert hast und aus der du sehr krass lernen durftest?
Ehrlicherweise nichts Konkretes mehr.
Nein, weil ich hatte mal jetzt nur mal so als Beispiel, ich hatte einmal vor anderthalb Jahren hatte ich ein Feedback-Gespräch bei meinem Arbeitgeber und das ist so ein bisschen eskaliert. Also er hat mich quasi, sage ich mal, ein bisschen angeschrien und ich bin daraufhin auch nicht ruhig geblieben. So, und da wäre jetzt zum Beispiel einfach, ich spreche jetzt mal so in die Tüte, meine Frage, wie kann man denn selber vermeiden, sich unklug auszudrücken in sehr emotional getriebenen Situationen? Auch weißt du, wo man so ist, das Feedbackgespräch ist ja jetzt und man ist emotional und denkt so, aber ich kann es ja jetzt eigentlich auch nicht abbrechen, das kommt ja auch total bescheuert.
Doch, also drei Gedanken dazu. Der erste, Stopp, Denk, Red. Also das ist so ein Mechanismus, den ich mir angewohnt habe. Stopp, denke, rede. Zuerst stopp, denken oder auch laut aussprechen. Stopp, das ist mir jetzt gerade zu viel. Lass mich darüber nachdenken. Also dieses Stopp-Denken hilft, dass wir sofort auch innerlich blockieren und nicht sofort zurückschießen, emotional zurückschießen. Zweiter Faktor, unterbrechen, sehr wohl. Ich kann in einem Gespräch sehr wohl um eine Unterbrechung bitten. In Verhandlungssituationen ist das ganz üblich, wenn Profis miteinander verhandeln aus Einkauf und Verkauf. Aber auch in Gesprächssituationen in der Beziehung zu Hause kann ich genauso sagen, bitte gib mir jetzt die Chance, darüber nachzudenken. Und diese Zeit wird dir jeder Mensch auf diesem Erdball einräumen. Das heißt, das hilft sehr wohl. Ja? Oder, und das ist die dritte Möglichkeit, es helfen auch gewisse Phrasen, wobei ich kein Freund von Phrasendreschen bin, aber Schutzphrasen. Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, auf was du hinaus möchtest. Ich kann nachvollziehen, um was es geht. Das sind solche Schutzphrasen, mit denen du ein bisschen Verbindung zu deinem Gegenüber aufbaust, wenn du einen emotionalen Angriff bekommst, aber gleichzeitig selbst auch ins Überlegen kommst. Weil das Gehirn arbeitet sehr, sehr stark assoziativ. Das heißt, mit einem gesprochenen Gedanken kommt der nächste gesprochene Gedanke. Und wenn ich als erstes einmal sage, okay, ich verstehe, was du meinst, alles klar, ich habe dich, ich kann es nachvollziehen, auf was du abzielst, dann arbeitet das Gehirn gleichzeitig an einer emotional etwas kontrollierteren Antwort. Weil die Emotion als erstes in die Phrase hineingeht und dann erst eine überlegtere Antwort kommen kann. Also Stopp zum Pause holen, zum Durchatmen. Diese Möglichkeit, eben diese Phrasen zu verwenden. Oder du kannst natürlich auch nicht nur diese Phrasen zu verwenden, es hilft dir auch, dass du, also abgesehen jetzt von diesen drei Gedanken, jetzt kommt mir gerade noch einer, one more thing, nennen wir es gerne, einfach drüber atmen. Also ich weiß, das klingt jetzt bescheuert, einfach. Aber genau darum geht's ja oftmals, dass wir über die ersten paar schwierigen Gedanken im Alltag drüber atmen können. Irgendwann ist das Fass voll, dann braucht es andere Ventile. Aber über die schwierigsten Themen kann man durchaus auch einmal ganz sanft drüber atmen. So einfach das klingt, so schwierig ist es in dem Moment, wenn ich angegriffen werde. Das ist mir bewusst.
Das Drüberatmen, es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie anfangen, so ein bisschen wegzugucken oder so. Kennst du das?
Gut.
Was würdest du sagen, ist das für eine Haltung? Auch so ein drüber nachdenken, oder?
Flucht.
Flucht?
Aus der Körpersprache, ganz eindeutig, man muss sich das natürlich in der Situation anschauen, aber sehr, sehr stark, wenn der Kopf weggeht oder wenn sich der Körper seitlich wegdreht oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar ein Bein schon in einer anderen Richtung hinschaut, kannst du davon ausgehen, dass ein gewisser Fluchtinstinkt da drinnen in deinem Gegenüber herrscht.
Und warum warum reagieren Menschen oft auf emotionalen Angriff mit Flucht?
Weil sie die Konflikt scheuen. Wir sind konfliktscheu geworden, leider Gottes. Das heißt, wir sind nicht mehr so wirklich bereit, in Konflikte hineinzugehen, etwas auszudiskutieren, weil wird schon wieder. Was aber damit passiert ist, dass sich die Emotionen immer weiter aufbauen, aufschaukeln. Und irgendwo ein Stein in dem Fundament einer Beziehung, privat, beruflich, ein Stein drinnen ist in dem Fundament der Beziehung, der brüchig ist, der im schlimmsten Fall das ganze Fundament zusammenhauen kann, weil darin so eine große Emotion feststeckt, die immer weiter anwächst und das ganze Fundament damit eben brüchig wird. Wenn wir diesen Konflikt nicht gemeinsam ansprechen, das kann so weit führen, dass private Beziehungen, aber auch berufliche Beziehungen dadurch in die Brüche gehen, weil man einen Konflikt nicht sofort angesprochen hat. Mhm. In der Mediation, in beruflichen Beziehungen wie in privaten Beziehungen, sobald ein Konflikt bewusst wird, muss er sofort angesprochen werden, weil die Gefahr sonst dieser Emotionsbrocken, die das Fundament einbrechen lassen, viel zu groß ist.
Ja, und man muss offen sein, darüber zu sprechen, richtig? Was wird zu solchen Menschen, die dazu neigen, raten?
Gibt einen schönen Spruch, den ich sehr gerne mag, wobei ich mag den Spruch an sich jetzt nicht, aber die Formel, die dahinter steckt, und das heißt Klarheit vor Harmonie. Das heißt nicht, dass wir das Herz auf der Zunge haben oder Messer auf der Zunge haben und jeden beleidigen dürfen, sondern Klarheit bedeutet, über die eigenen Ängste und Sorgen, aber auch über unsere Wünsche sprechen zu können. Mhm. Aber diese auch, die Klarheit, auch meinem Gegenüber bereitstellen zu können und meinem Gegenüber auch die Chance zu geben, über seine Ängste oder ihre Ängste und Wünsche sprechen zu können. Mhm. Und das geht sehr, sehr stark, indem ich von mir aus formuliere, sage, du, mir ist aufgefallen, wir beide arbeiten gerade in einer beruflichen Beziehung sehr stark an am Ziel, wo wir mittlerweile vorbeischießen. Mir geht's dabei nicht mehr gut und irgendwie stresst mich das Ganze. Du kennst diese Technik der Ich-Botschaften sehr, sehr stark, aber gerade ja. In solchen Situationen hilft es unglaublich stark, weil du damit die Sache besprichst und nicht den Menschen konfrontierst. Und damit kann man auch Konfliktgespräche gut führen.
Nur was man natürlich sagen muss, und selbst wenn ich auch weiß, dass man diese Ich-Botschaften am besten macht, dass es wirklich schwierig ist, manchmal daran zu denken, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es einem schon so ins Blut übergegangen ist, weißt du, dass man es einfach nicht so gelernt hat, sondern man muss sich selber daran erinnern.
Mhm. Ja, richtig. Ständig, immer, täglich.
Ja, ne? Und damit würde ich nämlich so langsam zum Abschluss kommen unseres Gesprächs. Was würdest du denn den Zuhörern raten, wie man täglich so an seiner Rhetorik oder an der Aussprache, an der Formulierung ein bisschen arbeiten kann, weil es eben doch nicht immer ein Selbstläufer ist?
Es gibt das berühmte Modell des Daily 1%, also dieses täglichen 1% Besserwerdens, wird dann am Jahresende auch um ein Vielfaches besser. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich täglich eine neue Phrase erkenne, dass ich täglich neue Formulierungen, neue Schlagfertigkeitsmethoden für mich entdecke oder täglich ein neues Buch lerne und mit dem alle möglichen Konter jetzt setzen kann oder mich rhetorisch sauber präsentieren kann. Sondern es geht darum, dass ich täglich 1% mehr Bewusstsein in meine Kommunikation lege. Welche Aussage habe ich heute gemacht, die gut war oder weniger gut war? Für Menschen, die Dankbarkeitsbücher, Tagebücher führen oder andere Arten von Aufzeichnungen machen in der Woche oder am Tag, hilft das enorm, wenn man auch an der Kommunikation arbeiten möchte, die stärksten Aussagen, die besten Gespräche nochmal in Erinnerung zu rufen und dort nochmal Revue passieren zu lassen, was an diesem Gespräch gut war und was ich dazu beigetragen habe, dass es gut war. Oder an dem Auftritt.
Ja, du sagtest gerade Daily 1%. Mhm. So nennt man das, so dieses jeden Tag sich 1% verbessern.
Genau, richtig, ja. Das ist auch ein bekanntes Buch, die 1%-Methode.
Ja.
Bestseller und hilft einmal darüber nachzudenken, dass man nicht die Welt umreißen muss in einem Tag oder in einem Jahr, aber sehr viel dazu beitragen kann an Bewusstsein in der Kommunikation. Und mit dem Beginn, dass man es besser macht, Rhetorik und Kommunikation, dass du sehr, sehr viel dazu beitragen kannst, wenn du 1% am Tag bewusster kommunizierst. Und das kann reichen, wenn du einmal in der Woche darüber nachdenkst, wo hat es einen guten Auftritt gegeben, wo habe ich mal präsentieren dürfen oder müssen, was gut oder auch weniger gut funktioniert hat. Und was für eine Erkenntnis ziehe ich daraus für mich persönlich?
Hm. Boah, spannend. Aber da muss man auch wirklich geduldig mit sich selber sein, weil manchmal sagt man vielleicht, heute hätte ich 100% besser machen können, ja. Oder 50%.
wird nicht klappen. Also ich mache jetzt Rhetorik seit 20 Jahren und ich weiß, dass ich nach wie vor noch Coaches brauche, die mich bei der Erstellung einer neuen Keynote, wo ich wirklich von null weg starte, einfach komplett neue Settings mache, auch dort einen Coach brauche, der mich rauszieht aus meiner Suppe, in der ich selbst immer wieder koche. Das heißt, auch ich arbeite mit Coaches, selbstverständlich, die mich dabei unterstützen, weil es so unglaublich wichtig ist, dass man sich aus seinem Gedankengut immer wieder mal rausholt.
Aber ich finde das so cool mit dem Keynote-Speaking. Ich würde das tatsächlich auch super gerne machen. Weil mein Traumjob ist ja auch immer die Moderation. Aber du hast schon recht, damit hast du mir wirklich so einen Gedanken gegeben. Man ist da doch mehr in einem Korsett. So ist man im Keynote-Speaking, ist man was freier.
Ja, ja und nein. Ich kenne in Österreich, auch in Deutschland, wunderbare Moderatoren, die unglaublich authentisch sind, weil ich ganz genau weiß, wie sie privat sind, weil ich mit denen privat befreundet bin oder bekannt bin.
Ja.
Und ich weiß, dass sie eins zu eins genauso moderieren, wie sie im TV drinnen sind.
Ach krass.
Das heißt, sehr wohl gibt es die Möglichkeit, auch in der Moderation unglaublich viel von der eigenen Persönlichkeit einfließen zu lassen.
Okay, ja, dann muss ich mal schauen, wohin mich meine Reise noch bringt. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du in meinem Podcast warst. Ich finde, wir haben auf jeden Fall viel gelernt. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.